Brutus, den Cäsar erkennend. Ha! Du mit der 23-fachen Wunde! Wer rief, Toter, dich ans Licht? Schaudere rückwärts zu des Orkus Schlunde, stolzer Weiner, triumphiere nicht. Auf Philippis eisernem Altare raucht der Freiheit letztes Opferblut. Rom verröchelt über Brutus Bahre. Brutus geht zu Minos, kreuch in deine Flut. Cäsar, die Worte seines unmittelbaren Todes wiederholend. Oh, ein Todesstoß von Brutus Schwerte. Auch du, Brutus, du, Sohn, es war dein Vater. Sohn, die Erde wär gefallen dir als Erbe zu. Geh, du bist der größte Römer worden, dein Vaters Brust, dein Eisendrang. Geh und heul es bis zu jenen Pforten. Brutus ist der größte Römer worden, dein Vaters Brust, sein Eisendrang. Geh, du weißt nun, was an Lethes Strande mich noch bannte. Schwarze Schiffer, Stoß vom Lande. Brutus, Vater, halt! Im ganzen Sonnenreiche hab ich einen nur gekannt, der dem großen Cäsar gleiche. Diesen einen hast du Sohn genannt. Nur ein Cäsar mochte Rom verderben. Nur nicht Brutus mochte Cäsar stehen. Brutus will Tyrannengut nicht erben. Wo ein Brutus lebt, muss Cäsar sterben. Geh du linkswärts, lass mich rechtswärts gehen.
Sehr geehrte Frau Heusken, sehr verehrte liebe Dorothea Hölscher-Lohmeier, es ist heute Abend über mich gesprochen worden, so wie ich es nicht gewohnt bin. Deshalb kann ich eigentlich nur mit großer Rührung darauf reagieren und auf den Knien meines Herzens dafür danken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schillers lyrische Antike ist die wahre Moderne. Berühmt sind die in Schillers philosophischen Schriften mit unbeirrbarem Willen zur Oppositionsbildung zwischen Antike und Moderne entworfenen Fresken griechischer Lebenstotalität und vollkommener Menschlichkeit, der Einheit von Individuum und Gattung und einer Existenz in Wahrheit und Schönheit, die der Dichter immer wieder mit breitestem Pinsel seinen Lesern vor die Augen gezaubert hat. Schon in dem Brief eines reisenden Dänen von 1784 genügt Schiller ein im Mannheimer Antikensaal absolvierter Crashkurs in antiker Skulptur, um aus dem stumpfen Gips ein nach der Winkelmannschen Schablone entworfenes Idealbild Griechenlands als der utopischen Vergangenheit der Menschheit zu befreien. Ich zitiere: Eine unsichtbare Hand scheint die Hülle der Vergangenheit vor deinem Aug wegzustreifen. Zwei Jahrtausende versinken vor deinem Fußtritt. Du stehst auf einmal mitten im schönen, lachenden Griechenland, wandelst unter Helden und Grazien und betest an wie sie vor romantischen Göttern. Nicht zufällig erkennt der Däne gerade im Torso von Belvedere, also der aus Fragment reduzierten Antike, die der modernen Totalitätssehnsucht den breitesten Raum für die Entfaltung ihrer Ergänzungsphantasmen bietet, nicht allein den ganzen Menschen, sondern in diesem ganzen Menschen wiederum ein ganzes Volk, das Ideale lebte, indem es Ideale schuf. Zitat: Dieser Torso erzählt mir, dass vor zwei Jahrtausenden ein großer Mensch dagewesen, der so etwas schaffen konnte, dass ein Volk dagewesen, das einem Künstler, der so etwas schuf, Ideale gab, dass dieses Volk an Wahrheit und Schönheit glaubte, weil einer aus seiner Mitte Wahrheit und Schönheit fühlte, dass dieses Volk edel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern der nämlichen Mutter sind. Siehe, Freund, so habe ich Griechenland in dem Torso geahndet. Der Torso erzählt mir. Schillers Wendung gibt zu erkennen, dass derjenige, der in dem Torso ein ganzes Volk zu erblicken glaubt, das einst in Schönheit, Wahrheit und Tugend lebte, tatsächlich gar nichts gesehen, wohl aber viel gelesen hat. Wie die Winkelmannsche Idealisierung Griechenlands ein Jahrzehnt später von Schiller mit geschichtsphilosophischem Systematisierungswillen ins Extrem getrieben wird, um einen leuchtenden Hintergrund für seine Zeitkritik zu gewinnen, die ihm der Kunst ihren ästhetischen Erziehungsauftrag zuzuweisen erlaubt, zeigen die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen. Zitat: Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich philosophierend und bildend, zugleich zart und energisch sehen wir sie, die Griechen, die Jugend der Fantasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen. Auch wenn das in den ästhetischen Briefen entworfene Idealbild Griechenlands dem historisch-ästhetischen Phantasma des zeitgenössischen deutschen Griechenkults entspricht, so ist es hier doch vor allem eine rhetorische Konstruktion, die alle ihre Bestimmungen aus dem Gegensatz zur Moderne empfängt. Deshalb auch bleibt das in den ästhetischen Briefen entworfene Bild der alten Griechen abstrakt und historisch inhaltsleer, ja so unspezifisch, dass dieser eben zitierte Satz über die ideale Menschheit Griechenlands ohne weiteres aus seinem geschichtsphilosophischen in einen gattungspoetischen Kontext übertragen werden und dort in der mit ihm vollzogenen Verschmelzung von Form und Gehalt, von Philosophie und ästhetischer Gestaltung, von seelischer Empfänglichkeit und aktiver Weltbewältigung, von Einbildungskraft und Vernunft in einer vollkommen durchgebildeten Gestalt auch als Schillers Definition von Lyrik gelesen werden könnte. Ich lese denselben Satz über die Griechen noch einmal und appliziere ihn auf die Lyrik. Zitat: Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich philosophierend und bildend, zugleich zart und energisch sehen wir sie, die Lyrik, die Jugend der Fantasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen. Ich kenne keinen Satz, der die Intention und oft auch die Leistung von Schillers Lyrik präziser beschreiben würde als diesen, in dem Schiller die Lebenstotalität des alten Griechenland auf den Begriff zu bringen versucht hat. Nichts charakterisiert Schillers beste Gedichte so sehr wie die Einheit von Philosophie und Poesie, von Reflexion und Einbildungskraft, von seelischer Empfänglichkeit und energischer Gestaltung, sowie der Versuch, im Individuellen das Allgemeine, im einzelnen Wesen das Gattungssubjekt zur Erscheinung zu bringen. So stimmt denn das Bild der herrlichen Menschheit der Griechen, wie er sagt, auf erstaunliche Weise mit seinem Versuch einer Bestimmung der lyrischen Dichtkunst überein, den er 1791 in seiner großen Rezension über Bürgers Gedichte unternimmt. Zitat: Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unserer Geisteskräfte, die der erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung der Berufsgeschäfte notwendig macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche die getrennten Kräfte der Seele wieder in Vereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam den ganzen Menschen in uns wiederherstellt. Die geschichtsphilosophische Konstruktion des Griechenideals und die Bestimmung der lyrischen Dichtkunst konvergieren also bei Schiller. Das Gedicht stellt im Medium des ästhetischen Scheins wieder her, was einst bei den Griechen Wirklichkeit war, den ganzen Menschen, der der universalen Zersplitterung in der Moderne zum Opfer gefallen ist. Demnach, meine Damen und Herren, müsste die griechische Antike in der kulturell hochdifferenzierten Moderne den idealen Gegenstand der lyrischen Dichtkunst bilden. Schiller jedenfalls hat sich auf bemerkenswerte Weise hieran gehalten. Themen, Stoffe und Motive der Antike sind in seiner Lyrik von herausgehobener Bedeutung. Das ist umso bemerkenswerter, als Schiller in allen anderen Gattungen seines dichterischen Werks, sieht man von den Bearbeitungen und Übersetzungen sowie von der frühen lyrischen Operette Semele ab, keine antiken Themen bearbeitet hat. Pläne zur Tragödien über Agrippina und Themistokles sind nicht über erste Entwürfe hinausgedient. So blieb die Lyrik für Schiller zeitlebens das primäre um nicht zu sagen, das einzige Medium zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Antike. Das im großen Gegensatz, wie Sie alle wissen, zu Goethe. Schillers Entscheidung, die künstlerische Beschäftigung mit der Antike auf die Lyrik zu beschränken, ist Ausdruck eines besonders modernen Gattungsbewusstseins. Der sentimentalische Dichter holt die Antike in dem Bewusstsein in die Moderne zurück, für immer von ihr getrennt zu sein. Deshalb wählt er für deren Vergegenwärtigung jene künstlerischen Formen, die zum genuinen Ausdrucksträger des modernen Subjekts geworden sind, also diejenigen der Lyrik. Der objektivierende Duktus von Epos und Tragödie hätte die konstitutive Distanz des modernen Bewusstseins zur Antike aufgehoben. Es kommt Schiller alles darauf an, jedes seiner Bilder antiker Naivität in das vielfach gebrochene Licht eines modernen sentimentalischen Bewusstseins zu tauchen. Deshalb stellt er antike Stoffe nur in der Lyrik dar. Und deshalb auch ist Schillers lyrische Antike so erstaunlich modern. Sie bildet ganz im Gegensatz zu seinen philosophischen Bestimmungen griechischer Lebenstotalität gleichsam den künstlerischen Prototyp der Moderne. Wer Schillers Gedichte mit antiker Thematik durchliest, wird sich jedenfalls nach dem, Zitat, schönen, lachenden Griechenland und seiner, Zitat, herrlichen Menschheit, von dem die theoretischen Schriften in rhetorischer Konstruktion und in Übereinstimmung mit der zeitgenössischen Grekomanie fabeln, vergeblich umsehen. Schillers poetische Antike unterscheidet sich nur durch das historische Kostüm von der Moderne, die er in seinen Dramen vergegenwärtigt. Sie ist tragisch, zerrissen, disharmonisch, durch und durch von Schrecknissen zerklüftet. Was immer sie sein mag, eine attraktive Lebensalternative zur Moderne, eine utopische Vergangenheit gar, ist sie jedenfalls nicht. Es ist, als blicke in diesen Gedichten ein fragmentiertes, von Widersprüchen zerrissenes modernes Bewusstsein in die Antike zurück, wie in einen Spiegel, aus dem ihm die eigenen verzerrten Züge in heroisch gesteigerter Gestalt entgegentreten. Zwar gilt dies nicht für alle Gedichte mit antiker Thematik in gleicher Weise, vor allem für die Götter Griechenlandes nicht, aber dieses Gedicht handelt ja auch zum einen nicht von den Griechen selbst, sondern von deren Göttern, die Schillers Allegorese zu Repräsentanten von Ideen transformiert. Und zum anderen bildet das Gedicht ohnehin das poetische Vorspiel zu den geschichtsphilosophischen Oppositionsbildungen, die die ästhetischen Schriften durchziehen. Das poetische Modell für Schillers lyrische Antike geben, damit möchte ich meinen kleinen Kursus durch die lyrischen Texte mit antiker Thematik beginnen, geben ausgerechnet die Räuber vor. An zwei Stellen des dramatischen Textes wird gezeigt, wie sich ein modernes Bewusstsein bruchlos in einer poetischen Evokation der Antike zu spiegeln vermag, die selbst schon Ausdruck dieses modernen Bewusstseins ist. Beide Gedichte sind Wechselgesänge, Sie haben sie eben gehört, die jeweils einen tragischen Konflikt in Szene setzen. Einmal den Abschied Hektors von Andromache, dann die Begegnung zwischen Cäsar und Brutus in der Unterwelt. Als Wechselgesänge symbolisieren sie zugleich jeweils einen historischen Zeitenwechsel. Der Tod Hektors bezeichnet den Untergang Trojas, derjenige des Brutus in der Schlacht von Philippi den endgültigen Untergang des republikanischen Rom und den Beginn des Prinzipats. So gestalten diese Wechselgesänge anstelle von antiker Ganzheit jeweils einen fundamentalen Riss in der Geschichte, was sich wiederum genau zur Thematik der Räuber fügt. Im Falle beider Gedichte erfährt die Handlung des Schauspiels ihre symbolische Verdichtung in antiken Szenen, die ein sentimentalisches Bewusstsein sich ganz und gar anverwandelt hat. Beim Abschied Hektors von Andromache sogar in zweifacher Staffelung, dramatisch überaus geschickt, denn Schiller hatte sich zu dem Wechselgesang durch eine Szene in Plutarchs Lebensbeschreibung des Brutus inspirieren lassen. So wie sich dort Portia bei der Trennung von Brutus mit Andromache identifiziert, so identifiziert sich auch Amalia mit der Gattin Hektors, so dass sich nun eine doppelte Spiegelung von Karl Moor in Hektor und Brutus zugleich ergibt, eine subtile Antizipation des Wechselgesangs von Brutus und Cäsar, den Karl Moor dann in 4.5 vorträgt. Sentimentalischer jedenfalls als diese kann keine Evokation der Antike sein. Wie überhaupt die thematische Verflechtung zwischen diesen Liedern, die zunächst wie in singspielartige Intermezzi anmuten, und dem dramatischen Text von beeindruckender Dichte ist. Amalia singt das Lied von Hektors Abschied in Gegenwart des alten Mohr, bevor die beiden von Franz der Kanaille, die von Franz der Kanaille fingierte Nachricht vom Tod Karl Mohrs in der Schlacht bei Prag erhalten. So wird ein Ruhepunkt in Schillers aufgehitzter Affektdramaturgie vor der sich ankündigenden Katastrophe geschaffen und zugleich ein heroisches Rollenmodell zu deren Bewältigung bereitgestellt. Schwärmend und entzückt, so heißt es, also im Gestus einer gesteigerten Empfindsamkeit, geht Amalia ans Klavier und singt das Lied, das Karl und sie einst oft zusammen zur Laute gesungen hatten. Willst dich, Hektor, ewig mir entreißen, wo des Erziden mordend Eisen dem Patroklos schröcklich Opfer bringt. Wer wird künftig deinen kleinen leeren Speere werfen und die Götter ehren, wenn hinunter dich der Xanthus schlingt? Der sentimentalische Charakter dieses Textes im schillerschen Sinne gibt sich an der aufdringlich überinstrumentierten Verwendung altertumskundlichen Wissens zu erkennen. Das Gedicht will besonders antik sein und wird dadurch besonders philologisch. Dies bleibt fortan ein Hauptproblem von Schillers lyrischer Antike. Das Gedicht ist aber nicht allein sentimentalisch, es ist auch sentimental. Es verwandelt Homers heroische Abschiedsszene in ein bürgerliches Rührstück vor militärischem Hintergrund, in dem die junge Mutter ihren Mann unter Hinweis auf seine Vaterpflicht, ihrem Kleinen militärische und religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, davon abhalten will, sich von Achill erschlagen zu lassen. So verwandelt sich der Wechselgesang in ein Hohelied empfindsamer Gattenliebe, in dem der Mann zwar im schillerschen Stammkonflikt zwischen Pflicht und Neigung für die Pflicht optiert, meine Schultern tragen Ilium, Trost aber aus dem nicht sehr antiken Gedanken einer über den Tod hinaus währenden Liebe gewinnt, die auf einen transzendenten Versöhnungsbereich verweist. Kein Wunder also, dass der alte Mohr schon nach der ersten Strophe Amalia mit den Worten unterbricht: Ein schönes Lied, meine Tochter, das musst du mir vorspielen, ehe ich sterbe. Er hat also sofort den christlich-konsolatorischen Grundduktus aus dieser modernen Adaption einer berühmten homerischen Szene herausgehört. So kann die Imagination der Antike an die Stelle eines christlichen Grab- und Trostgesangs treten. Hektor aber antwortet wie ein zum bürgerlichen Hausvater mutierter Landesvater, indem er zunächst Andromache auf sehr schillersche Weise zur Erfüllung der weiblichen Rollenmuster ermahnt, danach sich aufs patriotische Kerngeschäft des Mannes besinnt und schließlich die Perspektive auf das schillersche Elysium entwirft, zum ersten Mal in Schillers Werk überhaupt. Teures Weib, geh, hol die Todeslanze. Lass mich fort zum wilden Kriegestanze, meine Schultern tragen Ilium. Über Astyanax unsere Götter, Hektor fällt, ein Vaterlandserretter, und wir sehen uns wieder in Elysium. Wie tragisch zerrissen die griechische Antike in diesem Gedicht ist, zeigen die Personalpronomina. Das Wir bzw. uns der ehelichen Gattenliebe bleibt dem Elysium vorbehalten, unseren Göttern und dem Wiedersehen im Elysium. Hier also auf trojanischem Gelände spielt Schiller zum ersten Mal mit dem Versöhnungskonzept des Elysium, das er in seinem Werk in dem weiten Spektrum zwischen christlicher Jenseitshoffnung und geschichtsphilosophischem Triadenzwang entfalten wird. Der junge Schiller beglaubigt die Existenz dieses Elysium in seiner lyrischen Evokation der heroischen Antike freilich weder theologisch noch philosophisch, sondern mit Hilfe eines besonders modernen Liebeskonzepts, dem der romantischen Liebe, die über den Tod hinauswährt. Die letzte Strophe des Gedichts, darf sie noch einmal zitieren: All mein Sehnen, all mein Denken soll der schwarze Lethefluss ertränken, aber meine Liebe nicht. Horch, der Wilde rast schon an den Mauern, gürte mir das Schwert um, lass das Trauern, Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht. Schillers lyrische Antike ist also allenfalls die bessere, weil aufs Wesentliche reduzierte Moderne und hat deshalb auch für diese Moderne einen eminenten Wiedererkennungswert. Als Amalia kurz nach dem Vortrag dieses Lieds von Karl Moors heldenhaftem Schlachtentod erfährt, ruft sie mit der gleichen, Zitat, Entzückung, mit der sie auch das Lied gesungen hat, Hektor, Hektor, hört ihr es? Er stand. Die Funktion des Liedes besteht aber weniger in der Entwicklung von heroischen Verhaltensmustern für nicht-heroische Zeiten, die sich in einem permanenten Ausnahmezustand befinden, weil es keinen Souverän in den Räubern mehr gibt, der noch über den Ausnahmezustand entscheiden könnte. Der Sinn dieser lyrischen Antike im Drama besteht vielmehr vor allem in der Bereitstellung einer transzendenten Versöhnungsvision für zwei unbedingt Liebende, die das Leben so sehr trennt, dass die Liebende den Geliebten nicht mehr erkennt und dieser sie ersticht, nachdem sie ihn endlich erkannt hat. Deutschland ist also in diesem Drama um die Mitte des 18. Jahrhunderts so gott- und heillos geworden, dass Schiller seine Versöhnungsvision aus der Antike, dem Bild des untergehenden Troja, entwickeln muss, Elysium. Wie sehr Karl Moor, der dies Lied ja oft mit Amalia gesungen hat, mit dieser Elysiumsvorstellung lebt, zeigt der Fortgang des Dramas. In der berühmten Szene 3.2, Gegend an der Donau, erinnert er sich an die, Zitat, Elysiumsszenen seiner Kindheit und beschließt kurz darauf, zu seinem Vater und zu Amalia zurückzukehren. Und als er dann in 4.1 die Vaterlandserde, wie er sagt, tatsächlich wieder küsst, ruft er aus, Elysium, dichterische Welt. Es gibt, so heißt das schon hier, keine Rückkehr. Die Versöhnung ist eine rein dichterische Imagination, die immerhin von der Antike noch entworfen werden konnte, von der Moderne aber zerschlagen wird. Als deshalb wenige Szenen später Amalia dem unbekannten Besucher, in dem sie nicht ihren Geliebten erkennt, die erste Strophe des Lieds von Hektors Abschied vorsingt, nimmt Karl Moor zwar den Wechselgesang in der zweiten Strophe auf, bricht aber ab, sobald er den zweiten Vers »Lass mich fort zum wilden Kriegestanze« erreicht hat und flieht. Das Elysium bleibt den Liebenden für alle Zeit verschlossen. Dafür singt Karl Moor dann für sich allein in der Schlussszene des fünften Akts den Wechselgesang von Brutus und Cäsar, die einander am Fluss der Unterwelt begegnen. Karl Moor kehrt damit in die Welt der großen Menschen Plutarchs zurück, die er schon in seinem ersten Satz beschworen hatte. Der tote Brutus kommt nach der Mordschlacht von Philippi zu jenem Lethe-Fluss, von dem auch Hektor schon gesungen hatte, und trifft dort den toten Cäsar. Schiller gestaltet den Dialog zwischen Brutus und Cäsar als einen Wechselgesang zwischen Sohn und Vater und spiegelt so den universalen Vaterkonflikt seines Schauspiels in einem antiken Totengespräch zwischen einem zum Tyrannen degenerierten Vater, Cäsar, und einem Sohn, der durch Treue zur Republik zum Vatermörder wurde, so die Schillersche Interpretation. Entscheidend nun ist, dass in diesem Lied Brutus nichts anderes jenseits des Lethe-Stroms zu finden hofft, als dasjenige, wonach auch schon Hektor sich gesehnt hatte, Elysium. Sei willkommen, friedliches Gefilde, nimm den letzten aller Römer auf. Aber ein solches friedliches Gefilde, ein solches Elysium gibt es, so zeigt der Wechselgesang, auch jenseits des Lethe-Stroms nicht mehr. Der mörderische Zwiespalt zwischen Vater und Sohn, zwischen Monarchie und Republik, der die antike Welt zerreißt, zieht auch in die Unterwelt ein und zerstört das Elysium. Die Schlussverse des Brutus lauten, wo ein Brutus lebt, muss Cäsar sterben. Geh du linkswärts, lass mich rechtswärts gehen. So wird die sentimentale Elysiumsvorstellung, die das erste Gedicht entwirft, vom zweiten pathetisch liquidiert. Der Riss zwischen den Generationen, den politischen Ordnungen, den Zeiten ist so tief, dass in ihm jedes Versöhnungskonzept versinkt. Nicht noch in das friedliche Gefilde Elysiums hinein verlängert sich der universale Unfriede. Karl Moor wird, nachdem er dieses Lied gesungen hat, nie wieder vom Elysium sprechen. Im Gegenteil, er verabschiedet, kaum hat er die Laute niedergelegt, jede Idee von Glück und Perfektibilität. Sein großer Monolog, der sich an das Lied anschließt, nimmt mit keinem Wort auf den Text des Liedes Bezug. Und doch wird jede Äußerung und Entscheidung Karl Moors in diesem Monolog von dem Lied her motiviert. Seine Absage an den, wie er sagt, heißen Hunger nach Glückseligkeit, nicht anders als diejenige an das, Zitat, Ideal einer unerreichten Vollkommenheit. Es ist die Strukturhomologie, die Gleichförmigkeit zwischen Antike und Moderne, die in den Abschied sowohl von der idealistischen Vorstellung einer innerweltlichen Glückseligkeit als auch von derjenigen einer Erfüllung im Jenseits vollziehen lässt. Denn in der Antike, so wie sie das Lied beschwört, war alles schon so, wie es auch jetzt noch in der friedlosen Gegenwart des Dramas ist, in der ja noch immer ein tödlicher Krieg zwischen den Vätern und den Söhnen herrscht. Deshalb hält sich Karl Moor nun den Blick nicht mehr aufs Elysium, wohl aber auf ein, wie er sagt, namenloses Jenseits gerichtet, die Pistole vors Gesicht und probt den Selbstmord und folgt auch darin dem Muster der friedlosen Antike, denn sein großes Vorbild Brutus hatte sich nach der Schlacht von Philippi ins eigene Schwert gestürzt. Geh du linkswärts, lass mich rechtswärts gehen. Es ist, als entwerfe der junge Schiller mit seiner lyrischen Antike Experimentierfelder moderner Zerrissenheit. In demselben Jahr 1780, in dem zunächst unabhängig von den Räubern die beiden Wechselgesänge Brutus und Cäsar und Hektors Abschied von Andromache entstanden sind, schrieb Schiller auch die beiden Gedichte Gruppe aus dem Tartarus und Elysium, die er dann in die Anthologie auf das Jahr 1782 aufnahm. Ihr geplantes Gegeneinander ist Ausdruck einer universalen, die Antike selbst schon zerreißenden Disharmonie. Vermittlungslos stellt Schiller antike Hölle und antiken Himmel gegeneinander. Hier ein Zitat qualerpresstes Ach und dort Freudengelage, die nicht weniger gewaltsam, ich zitiere aus dem Elysiumsgedicht, ersäufen jegliches Ach. Vermittlung oder Ausgleich zwischen diesen Konzepten hat der junge Schiller nicht gesucht. Seine Antike ist eine Welt der Extreme, extremen Leidens und extremer Freuden und gerade darin nicht die ersehnte Welt des ganzen Menschen. Es sind die extreme Zwietracht und die Zwietracht der Extreme, die den jungen Schiller an der Antike fasziniert haben. Nicht zufällig ist der einzige Beitrag, den er neben den vier genannten Gedichten zur lyrischen Antike geleistet hat, die Übersetzung Der Sturm auf dem Tyrrhener Meer aus dem ersten Buch der Aeneis, die Schiller in seinem letzten Jahr auf der Karlsschule im Schwäbischen Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1780 veröffentlichte, als Beschwörung extremer Naturgewalten, die den Menschen dem ihm bestimmten Ziel entreißen und eines Kriegs der Götter gegen die Menschen lyrischer Ausdruck des radikalen Zweifels einer jungen Generation am aufklärerischen Perfektibilitätskonzept. Nun könnte, meine Damen und Herren, der Einwand erhoben werden, die in den Räubern inszenierte Spiegelung moderner Liebestragödien und politisch-religiöser Vaterkonflikte in einer entidealisierten, sentimental aufgeladenen und heroisch zerrissenen Antike stelle gewissermaßen eine juvenile Entgleisung des frühen Schiller dar. Doch würde dieser Einwand die Kontinuität in Schillers lyrischen Antike-Entwürfen verkennen. Hektors Abschied hat Schiller noch am 27. Mai 1793 in einem Brief an Körner, in dem auch die Götter Griechenlandes erwähnt werden, Zitat, eines meiner besten Gedichte genannt. Und er zögerte im Jahr 1804 nicht, dies moderne Rührstück in den ersten Band seiner Gedichte aufzunehmen. Tatsächlich erweist sich bei einem systematischen Überblick über seine Gedichte mit antiker Thematik, dass die Grundzüge von Schillers lyrischer Antike über ein Vierteljahrhundert hinweg, von Hektors Abschied bis zu Kassandra und das Siegesfest, zwei Gedichten, die in den Jahren 1802-3 noch einmal thematisch an Hektors Abschied anschließen, konstant bleiben. Schillers lyrische Antike ist eine entidealisierte, tragisch zerrissene und pathetisch aufgeladene Antike. Jedenfalls gilt dies für alle Gedichte, die Schiller von der Aufgabe entlastet hat, die Antike als ideales Gegenbild zur Moderne zu entwerfen. Wo Schiller aber in rhetorischer Absicht diese Idealisierung Griechenlands in seinen Gedichten doch noch vornimmt, Dort ist dieses ideale Griechenland ein Land nicht der Menschen, sondern ausschließlich der Götter. Schillers Idealisierung Griechenlands gehorcht damit einem ganz einfachen Gesetz seiner poetischen Theologie, das er 1795 in dem Epigramm Theophanie formuliert hat. Es lautet so: Zeigt sich der Glückliche mir, ich vergesse die Götter des Himmels. Aber sie stehen vor mir, wenn ich den Leidenden sehe. Da also Schiller in seiner geschichtlichen Gegenwart wenig Gelegenheit hatte, Glückliche zu sehen, beschwört er in seinen Gedichten die Götter Griechenlands als Gegenbild zu den leidenden Menschen der Moderne. Die ganzen Menschen der Antike, von denen seine philosophischen Schriften berichten, sind, wie seine Gedichte zeigen, in Wahrheit die Götter. Die griechischen Menschen hingegen unterscheiden sich in seinen Gedichten nicht von denjenigen seiner eigenen Zeit. Sie sind zunächst und vor allem Leidende, wobei ihr Leid oft noch größer ist als dasjenige ihrer christlichen Nachfahren, weil sie als Individuen unmittelbar dem Zorn und dem Neid der Götter ausgesetzt sind. Schillers schöne Welt der Griechen ist eine Götterwelt. Sobald seine lyrische Antike aus der Perspektive der Menschen gesehen wird, ist sie genauso unschön wie jede andere Welt. Deshalb entwirft Schiller sein großes lyrisches Gegenbild zur Moderne ganz aus der Perspektive der Götter und nicht aus derjenigen der Menschen. Seit Juli 1787, also immerhin 7 bis 8 Jahre nach den Räubern, widmete sich Schiller in Weimar einer vertieften Auseinandersetzung mit der Antike. Er studierte Ilias und Odyssee in Voss' Übersetzung, las die griechischen Tragiker, übersetzte Euripides und beschäftigte sich mit der Rezension von Goethes Iphigenie. Das sich in diesem Studium ausbildende Bewusstsein einer fundamentalen kulturellen Differenz zwischen der alten und der modernen Welt konfrontierte ihn mit der Frage nach der Möglichkeit von Schönheit in seiner eigenen Zeit. Diese Frage bildet das gedankliche Zentrum des im Juli 1788 für Wielands Deutschen Merkur geschriebenen Gedichts »Die Götter Griechenlandes«, mit dem sich Schiller zum ersten Mal seit den Tagen der Räuber in seinen Gedichten wieder der Antike zuwendet. Die Götter Griechenlands beschwört das große Gedicht als, Zitat, »schöne Wesen aus dem Fabelland«. In ihrer Anthropomorphie repräsentieren sie als allegorische Verkörperungen von Ideen die sinnliche Präsenz des Schönen, und so ist denn die schöne Welt Griechenlands in diesem Gedicht eine Welt des Kunstschönen, wie sie der Moderne vor allem durch die griechische Kunst vermittelt worden ist. Die Menschen spielen in diesem großen Entwurf griechischer Idealität nur insofern eine Rolle, als sie einen künstlerischen Bezug zu den Göttern entwickeln, also als Künstler oder als Gegenstand der Kunst. Dies Griechenland ist ein Fabelland der Schönheit, in dem sich alles nach künstlerischen Zwecken ordnet, und deshalb ist es auch eine Welt der, wie es im Gedicht heißt, reinen Freude, also des in Permanenz gestellten interesselosen Wohlgefallens. Diesen hymnischen Göttertraum von Griechenland entwirft Schiller im Bewusstsein einer unüberbrückbaren Kulturdifferenz zwischen dieser Welt der reinen Schönheit und seiner eigenen entgötterten und damit entpoetisierten Welt im elegischen Rückblick, also wiederum selbst als Poesie, und gibt implizit damit eine Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit des Schönen in der aufgeklärten Moderne. Im Übrigen muss ihm aber schon zu dieser Zeit als die einzige Möglichkeit, diese schöne Welt in die Gegenwart zurückzuholen, diejenige der Übersetzung erschienen sein. Dies zeigt das Gedicht »Die Hochzeit der Tethys«, die Übersetzung eines Chors aus Euripides' Iphigenie in Aulis, die Schiller Ende des Jahres 1788, also bald nach den Göttern Griechenlandes und unmittelbar vor Beginn seiner großen poetischen Schaffenspause anfertigt. Auch dies eine poetische Evokation griechischer Götterfreude im Sinne des zuvor entstandenen Gedichts. Eine Antwort auf die Frage »Schöne Welt, wo bist du?« bildet jedenfalls auch das dichterische Verstummen Schillers im Jahre 1789. Es ist dies ein auch durch die eigene poetische Praxis provoziertes Verstummen, bei dem der rhetorischen Übersteigerung Griechenlands zum Utopia absoluter Götterschönheit, wie sie Schiller niemals höher getrieben hat als in die Götter Griechenlandes, eine große argumentative Bedeutung zukommt. Die Hinwendung zur Geschichte und Philosophie, zur Empirie der Moderne und der theoretischen Reflexion der Situationen des Menschen in ihr stellt die schlüssige Konsequenz aus diesem Verzicht auf die eigene poetische Produktion dar. Als Schiller im Jahre 1795, 6 Jahre später, nachdem er der Kunst eine entscheidende neue Bedeutung auf dem Weg des Menschen zur Freiheit zugewiesen hat, in den ästhetischen Briefen, seine, wie an Körner schreibt, philosophische Bude wieder schließt, wendet er sich sofort in seiner Lyrik erneut Themen aus der Antike zu. Allein im Jahre 1795 entstehen 8 Gedichte mit antiker Thematik, zum Teil von epigrammatischer Kürze wie Odysseus und Karthago, zum Teil in Gestalt kleinerer Verserzählungen wie das verschleierte Bild zu Sais oder die Teilung der Erde. Die Gründe für diese plötzliche Prominenz antiker Themen in seiner Lyrik sind, wie ich denke, poetisch praktischer Art. Schiller sucht dringend nach Stoffen für die poetischen Beiträge, mit denen er die Horen und dann die Musenalmanache zu füllen hat, und findet sie im Kontext des bildungshumanistischen Programms, das er selbst im Horenprospekt formuliert hat und dem er auch Goethe folgen sieht. Goethe liefert ihm dann auch die Stoffe für 3 seiner prominentesten Balladen, die Kraniche des Ibikus, die Bürgschaft und Hero und Leander. Nachdem aber Schiller in den ästhetischen Schriften der Kunst ihre Funktion aus den immanenten Bedingungen der entwickelten Moderne selbst zugewiesen hat, verliert die Antike für ihn die geschichtsphilosophischen und kunsttheoretischen Bedeutungsdimensionen, die sie seit dem Brief eines reisenden Dänen immer stärker überfrachtet und sie auch damit thematisch aus seiner poetischen Welt ausgeschlossen hatten. Danach ist die Antike für ihn nur noch eine in mancher Hinsicht privilegierte Geschichtsepoche und damit auch ein privilegiertes Stoffreservoir, aus dem sich der Dichter für seine wechselnden Zwecke bedienen kann. Deshalb auch hat Schillers Bestimmung der Dichtarten in übernaive und sentimentalische Dichtung erstaunlich geringe Konsequenzen für seine eigenen Gedichte mit antiker Thematik gehabt. Sie sind nicht elegisch, denn der in ihr dargestellten Antike wird niemand im Ernste nachtrauern wollen. Satirisch sind sie ohnehin nicht. Und dass sie idyllisch nicht sein können, belegt nicht so sehr wie das Scheitern von Schillers Idyllenplan, des Versuchs der Realisierung des Ideals in einem großen Gedicht, dessen Gegenstand die Hochzeit des vergötterten Herakles mit Hebe hätte sein sollen. Wenn die Antike aber für den Dichter nur noch Stoff ist, dem seine Bedeutung erst noch zugewiesen werden muss, dann ist sein Verhältnis zu ihr nicht mehr elegisch, sondern archäologisch. Er fördert Stoffe zutage und leistet an ihnen Rekonstruktionsarbeit, indem er sein anthropologisches Wissen auf die Vergangenheit, deren Zeugen sie sind, überträgt. In diesem Sinne ist das poetische Verfahren, das Schiller in seinem letzten Lebensjahrzehnt seinen Gedichten mit antiker Thematik zugrunde legt, ein archäologisches. Er stattet die von ihm gefundenen Stoffe mit dem Gehalt der großen Menschheitsprobleme aus und stellt sie damit in den Lebenszusammenhang zurück. Die Wiederbelebung der Antike als poetische Archäologie. Schiller hat sein dichterisches Verfahren zum Gegenstand eines Gedichts in elegischen Distichen gemacht, das vielleicht den Anspruch darauf erheben darf, das erste archäologische Gedicht in deutscher Sprache überhaupt zu sein. Pompeji und Herculanum, entstanden im August 1796. In diesem Gedicht ist die Lebenstotalität der Antike unter Lava und Asche versunken. Das Einzige, was es von der Antike noch gibt, sind historische Quellen und eine monumentale Überlieferung, die der Verlebendigung durch die poetische Imagination bedürfen. Schiller nutzt die historische Tatsache, dass Herculaneum um 1738 bei Ausschachtungsarbeiten für einen Brunnen entdeckt wurde, um anstelle der Quelle, also des Lebenselements selbst, nach dem gesucht worden war, die geschichtlichen Quellen sprudeln zu lassen. Welches Wunder begibt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen, Erde dich an, und was sendet dein Schoß uns herauf? Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen noch ein neues Geschlecht? Kehrt das Entflohene zurück?